Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Herzlich willkommen. Dass unsere Freiheitsrechte eine Errungenschaft sind und längst nicht selbstverständlich, wird uns gerade in diesen Tagen voller neuer Einschränkungen bewusst. In unserer Sachbuchsendung geht es heute um Freiheit und Unfreiheit. Der Umgang mit Strafen und Freiheitsentzug wird uns ebenso beschäftigen wie die schleichende Überwachung durch digitale Konzerne. Wie frei sind wir eigentlich? Darüber denken wir gerade heute ganz anders nach als noch vor einer Woche. Der Sinn von Freiheitsentzug ist Gegenstand eines Buches, das Jörg Kinzig, Professor für Kriminologie und Jurist, geschrieben hat, noch im Namen des Volkes, über Verbrechen und Strafe heißt es. Jörg Kinzig ist jetzt aus Tübingen zugeschaltet. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie diskutieren immer wieder, Herr Kinzig, ob Strafen angemessen sind. Aus aktuellem Anlass handelt es sich bei den Maßnahmen, die wir jetzt zur Corona-Prävention erleben, um so etwas wie eine gesamtgesellschaftliche Sicherungsverwahrung?
Naja, als Sicherungsverwahrung würde ich diese Maßnahmen nicht begreifen, aber es geht auch bei diesen jetzt diskutierten Maßnahmen im Zuge der Corona-Bekämpfung um eine Abwägung zwischen der Sicherheit auf der einen Seite und den Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite. Wobei ja bei Corona noch die Schwierigkeit dazu kommt, dass man bisher die Größe der Gefahr nur teilweise ja einschätzen kann. Und was vielleicht ein bisschen zu kurz kommt bei dieser Corona-Diskussion, dass man auch betrachten muss, die möglichen, ich würde jetzt sagen, Kollateralschäden, die mit diesen Maßnahmen verbunden sein können. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Es werden ja jetzt oder sind Schulen geschlossen worden und diese Schulen können natürlich auch Schutzräume für Kinder, gerade aus problematischen Familienverhältnissen sein. Und diese Schutzräume werden ja diesen Kindern genommen. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt. Wenn wir sogar zu Ausgangssperren kommen, dann werden also Menschen, Partner, auch Familien auf engem Raum miteinander zurechtkommen müssen. Und dazu treten noch Sorgen, die die Betreffenden haben, vielleicht um ihre Arbeitsplätze, das Einkommen. Und das wird sicher auch zu verstärkten Konflikten führen. Das ist, glaube ich, leicht vorherzusagen, möglicherweise auch zu mehr Gewalt. Und das muss man, glaube ich, bei diesen gesamten Maßnahmen dann immer mitbedenken.
Wie weit würden Sie denn als Jurist und Kriminologe sagen, darf der Staat überhaupt gehen bei der Einschränkung von Freiheitsrechten im Namen des Gemeinwohls?
Naja, ich glaube, da kann man keine allgemeine Antwort geben. Das muss man sich für jeden Bereich spezifisch anschauen. Und es geht, denke ich, immer um eine Balance. Einerseits also die Ermöglichung von Sicherheit auf der einen Seite und dagegen gehalten werden sozusagen dann die Freiheitsrechte. Also im Bereich des Strafrechts kann man das sehen bei der sogenannten Sicherungsverwahrung. Die hat Deutschland gerade in den 90er Jahren sehr ausgeweitet. Und dann hat zunächst das Europäische Menschengerichtshof und dann auch das Bundesverfassungsgericht, dann haben die gesagt, in zwei ganz wichtigen Entscheidungen nochmal betont, dass auch Straftäter Rechte haben und diese Rechte auch nicht beliebig eingeschränkt werden dürfen.
Kann denn die Sicherungsverwahrung, das ist ja ein wichtiges Thema in Ihrem Buch im Namen des Volkes, die Gesellschaft letztendlich überhaupt schützen?
Also da ist ganz interessant, wenn in der Öffentlichkeit bis in den Nachrichten darüber diskutiert wird, dann sprechen die Medien häufig von einer Sicherheitsverwahrung. Interessanterweise, das Gesetz sagt aber richtig Sicherungsverwahrung und man muss einfach sehen, es kann ja immer nur ein Mensch oder die Gesellschaft vor einem Menschen geschützt werden. Also man darf das einfach nicht überschätzen. Wir werden auch mit diesem Rechtsinstitut keine perfekte Sicherheit herstellen können. Und ein schwieriges Feld im Zusammenhang mit der Sicherungsverwahrung ist, dass man auf Prognosen angewiesen ist. Das sieht man jetzt sehr schön auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die Schwierigkeit vorherzusagen, wie sich das Virus entwickeln wird, das ist ganz ähnlich mit der Schwierigkeit, das Verhalten eines Menschen vorherzusagen. Also können wir, dann wäre die Sicherungsverwahrung sinnvoll, können wir wirklich vorhersagen, dass jemand, der in der Vergangenheit eine schwere Straftat begangen hat, das auch in Zukunft tun. Und da wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen, dass das nur sehr begrenzt möglich ist.
Man hat ganz subjektiv den Eindruck, dass wenn man morgens die Zeitung aufschlägt oder die Lokalnachrichten sich im Netz anschaut, es der Fall ist, dass alles immer schlimmer geworden sei. Also überall Mord und Totschlag. Ist das tatsächlich so oder ist es so, dass diese Nachrichten auch sehr aufgebauscht werden?
Also tatsächlich leben wir zurzeit, man mag das kaum glauben, wenn man sich die Medien anschaut, sehr sicher kann man sagen, wir messen das mit den Daten der polizeilichen Kriminalstatistik, die jedes Jahr veröffentlicht werden, wobei man einschränkend sagen muss, das ist immer nur das sogenannte Hellfeld, also das, was die Polizei auch als Kriminalität erkannt hat. Und da ist es eben so, Straftaten haben wir in Deutschland jedes Jahr so regelmäßig um die 6 Millionen und zuletzt waren es aber nur im Jahr 2018 5,5 Millionen. Also die Straftaten, jedenfalls im Hellfeld nach dieser polizeilichen Kriminalstatistik, sind so gering wie seit Jahren nicht mehr. Aber diese positive Botschaft, die kommt in der Bevölkerung leider nicht immer so an.
Aus Ihrem Buch habe ich erfahren, dass es den Staat täglich über 100 Euro kostet, wenn ein Straftäter im Gefängnis ist. Wird denn grundsätzlich auch darüber nachgedacht, wie sinnvoll es ist, einen Straftäter überhaupt wegzusperren? Ist das etwas, das Sie beschäftigt als Kriminologen?
Ja, mit den rund 100 Euro, da sage ich meinen Studierenden dann immer, also das ist schon ein sehr schönes Hotelzimmer, diese 100 Euro, und dafür wird dann jemand weggesperrt. Und ich denke, ja, unsere Gesellschaft muss immer wieder neu darüber nachdenken, wie viel Freiheitsentzug man eigentlich möchte. Also die Freiheitsstrafe ist ja ein sehr starker Eingriff. Das ist auch interessant. Ich denke, auch das sieht der Normalbürger jetzt ansatzweise im Rahmen der Corona-Krise. Also wenn wir jetzt denken würden, jetzt kommt vielleicht die Ausgangssperre und dann haben wir es ja jedenfalls viele von uns doch relativ komfortabel noch in ihren Wohnungen, vielleicht sogar mit einem kleinen Garten. Und dann kriegt man vielleicht eine Andeutung davon, also wie stark ein Freiheitsentzug ist in einer Zelle, die dann vielleicht 8 Quadratmeter hat. Also von daher wird man sagen müssen, oder wäre meine Ansicht, die Juristen sagen Freiheitsstrafe immer nur als Ultima Ratio, also nur als letztes Mittel.
Der Kriminologe Jörg Kinzig ist in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen mit Ihnen ausgetauscht über Sicherungsverwahrung und Einschränkung von Freiheitsrechten. Wie ist das denn eigentlich bei den Jugendlichen? Werden die besonders häufig straffällig und gibt es da Unterschiede zwischen jungen Frauen und Männern oder Mädchen und Jungen?
Man registriert dieses Phänomen schon seit langem. Das ist so ein fester Bestandteil der Kriminologie und es ist auch international zu beobachten. Und es werden da ganz verschiedene Ansätze angeboten, warum es da Unterschiede gibt. Aber tatsächlich sind wir noch nicht so weit, das Ganze zu erklären. Und es ist auch nach wie vor relativ stabil. Und wenn man auf das Alter abstellt, dann ist es auch so, dass die Kriminalitätskurve oder Kriminalitätsbelastung, wie wir sagen, in den jungen Jahren ganz, ganz deutlich ansteigt und dann der Gipfel schon vor 18 meistens erreicht ist und dann durchgehend abfällt auch. Und man kann sagen, wenn man mal jenseits der 50 etwas scherzhaft ist, dann wird man kaum noch straffällig werden. Also da gibt es ganz deutliche Einflüsse.
Etwas, das ich auch hochinteressant fand in Ihrem Buch, war, dass dann doch ein Großteil der Tötungsdelikte immer im familiären Bereich passiert. Sie sprechen davon über 41% und auch Sexualdelikte passieren fast 50% im familiären Umfeld. Da scheint ja auch etwas mit der Wahrnehmung nicht so ganz zu stimmen. Woran liegt das?
Manchmal ist es wohlfeil, auf die Medien zu verweisen, aber ich glaube, es stimmt schon teilweise. Also die spektakulären Fälle sind natürlich eher atypische Fälle. Ja? Also was im Krimi zum Beispiel dann verkauft wird, dass jemand hinter einem Busch lauert und dann jemand überfällt, der große Unbekannte. Und das ist tatsächlich, also entspricht nicht der Realität. Das gibt es natürlich mal, aber wirklich nur im Einzelfall. Aber in der Realität werden, wie Sie schon gesagt haben, die schweren Straftaten, Tötungsdelikte, auch Sexualstraftaten häufig im Nahfeld begangen.
Nun wird die Diskussion über Straftäter und Strafen überhaupt häufig auch politisch instrumentalisiert. Gerade in der letzten Zeit konnten wir das beobachten. Es fällt bei Ihnen der Begriff der Kuscheljustiz, dass das ein Vorwurf sei, der immer wieder geäußert wird. Ist der überhaupt berechtigt?
Also aus meiner Sicht nein in dieser Pauschalität, wobei klar ist, dass auch die Justiz Fehler macht und ich denke auch die Fehlerkorrektur oder die Fehlerkultur ist in der Justiz deutlich verbesserungsfähig. Ich bin ja selbst Jurist, also wir werden schon zum Recht haben ausgebildet, kann man ja sagen. Da können wir sicher noch besser werden. Aber so das Konzept, dass viel Knast oder viel Freiheitsstrafe viel hilft, das scheint mir nicht überzeugend, wenn man zum Beispiel in die USA guckt. Also dort werden rund 10-mal mehr Gefangene eingesperrt als bei uns. Und auf der anderen Seite dann die skandinavischen Staaten sich anschaut, die sind da sehr viel behutsamer, sperren also weniger ein als wir. Und wenn man sich jetzt unter Sicherheitsaspekten mal überlegen würde, wo würde man lieber in Urlaub fahren, wenn das wieder möglich wird, aus Sicherheitsaspekten, dann doch wahrscheinlich eher würde man nach Skandinavien, nach Schweden zum Beispiel gehen, als in die USA. Und selbst Donald Trump hat inzwischen erkannt, dass diese Politik des viel Einsperrens in den USA also nicht erfolgversprechend ist. Deswegen auch hier würde ich immer für ein Maß plädieren.
Außerdem scheint ja in den USA auch viel Geld verdient zu werden mit dem Strafvollzug, weil so viel privatisiert ist, wenn ich mich richtig entsinne. Wie könnte denn aus Ihrer Sicht, Herr Kinzig, die Zukunft des Strafvollzugs aussehen?
Also zunächst würde ich mir mal mehr Aufmerksamkeit wünschen, Aufmerksamkeit in der Wissenschaft, aber auch in der Öffentlichkeit. In der Wissenschaft haben wir das Problem, dass der Gesetzgeber aus meiner Sicht vor einigen Jahren einen Fehler gemacht hat. Wir hatten früher ein einheitliches Strafvollzugsgesetz für ganz Deutschland und dann wurde das sozusagen föderalisiert. Also inzwischen haben wir 16 eigene Landesgesetze und die sind für einen Wissenschaftler natürlich schon schwer zu überschauen. Und in der Öffentlichkeit kommt der Strafvollzug eigentlich, so ist meine Beobachtung, nur vor, in der Regel bei Skandalen. Und das ist eigentlich bedauerlich. Man sollte also viel mehr schauen, auch darauf, was passiert denn da eigentlich und wie sind die Bedingungen. Und wenn ich mit Studierenden im Gefängnis unterwegs bin, das mache ich einmal im Jahr, weil das auch zur Ausbildung dazugehört, dann habe ich immer den Eindruck am Ende, dass der Freiheitsentzug eigentlich doch eine relativ einfallslose Veranstaltung ist, was auch die Folge hätte, dass man also soweit möglich darauf verzichten sollte und aus meiner Sicht auch eher früher ansetzen sollte, in den Kindergärten mit Prävention, in den Schulen und auch bei der Sozialpolitik. Da hat ein berühmter Strafrechtler Franz von Liszt schon vor mehr als 100 Jahren gesagt, dass die beste Kriminalpolitik eine gute Sozialpolitik ist. Und ich denke, dieses Wort gilt unverändert und ist wirklich wichtig.
Vielen Dank, Jörg Kinzig. Wir sprachen über Jörg Kinzigs Buch »Noch im Namen des Volkes« über Verbrechen und Strafe. Erschienen bei Orell Füssli, 112 Seiten für 10 Euro. Die Errungenschaften der Freiheit und was es heißt, unfrei zu sein, darum geht es heute in der Lesart. In Hongkong wurde dafür bis vor wenigen Wochen auf der Straße gekämpft, oft unter großen Gefahren. Joshua Wong hat jetzt ein Buch über die Proteste geschrieben, Unfree Speech. Die deutsche Fassung ist gerade herausgekommen. Gelesen hat sie mein Kollege Marco Martin, der jetzt am Telefon ist. Wenn ich mich richtig entsinne, Herr Martin, habe ich ein Bild gesehen von Joshua Wong und dieser Mann wirkte erstaunlich jung. Wer ist das überhaupt?
Ja, in der Tat, er ist erstaunlich jung. Geboren 1996. Er war also ein Jahr alt, als Hongkong von einer britischen Kolonie Teil Chinas wurde. Und seine Eltern haben geheiratet 1989 und zwar genau in der Zeit, als das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens stattfand. Sie haben daraufhin auf die Hochzeitsfeier verzichtet und mit dieser Hintergrundgeschichte ist Joshua Wong aufgewachsen. Er war dann schon in ganz frühen Jahren ein Aktivist, hat zum Beispiel protestiert gegen schlechtes Schulessen und es wurde dann auch immer politischer, immer präziser. Er war dann bereits 2012 einer von denjenigen, die sich dafür eingesetzt haben, auch bei Massendemonstrationen, muss man sagen, die anfangs ganz klein begonnen haben und dann eben Tausende, wenn nicht Zehntausende Hongkonger aktiviert haben, sich dafür eingesetzt haben, dass das Schulgesetz, was geplant war, gecancelt wurde. Und es war nämlich geplant, ein Schulgesetz im Sinne Festlandchinas, das eine sogenannte patriotische Erziehung, das heißt eine pro-chinesische Gehirnwäsche implantiert hatte. Da hat er schon seine ersten Sporen als Aktivist gewonnen und das ging dann weiter bei den Regenschirmprotesten und schließlich war er dann 2017 für 68 Tage im Gefängnis, ehe er dann weltweit richtig bekannt wurde bei den großen Demonstrationen in Hongkong, die im Sommer letzten Jahres begonnen haben, bei der großen Demokratiebewegung, die heute noch aktiv ist.
Wie schildert denn Wang die Entwicklung, die Zuspitzung, auf die Sie jetzt schon angespielt haben, und wie verläuft da seine Argumentation?
Also er beschreibt die Zuspitzung des Ganzen als ein Katz-und-Maus-Spiel. Und er beschreibt auch, dass die chinesische Regierung immer das durchdrückt, wo sie merkt, es gibt keinen Widerstand. Es beginnt bei angeblich kleinen Sachen, wie dieses Schulgesetz, was ich erwähnt habe. Und wenn die Bevölkerung wach ist und sich engagiert, gelingt ihr es auch, diese Pekinger Vorgaben zu stoppen bzw. zurückzudrängen, wie es auch jetzt gelungen ist bei den großen Protesten in Hongkong, dass das Auslieferungsgesetz, was die Hongkonger Teilautonomie noch weiter ausgehöhlt hätte, dass dieses Auslieferungsgesetz dann zurückgezogen werden muss. Und Joshua Wong beschreibt das sehr en Detail. Aber das Interessante ist, und deshalb ist dieses Buch auch so ungeheuer nicht nur lesenswert, sondern auch berührend im besten Sinn. Hier schreibt kein hektischer Aktivist. Hier schreibt keiner, der nur pausenlos auf der Straße unterwegs wäre. Hier schreibt jemand, der zwar von der Politik oder sagen wir eher vom gesellschaftlichen Engagement seit Kindheit geprägt ist, aber dennoch mit einer ungeheuren Ruhe, mit einem Anhauch von leiser Ironie, mit auch einer sehr großen Sensibilität für die sozialen Probleme in Hongkong. Also es geht jetzt nicht nur in Anführungsstrichen um das Thema der Meinungsfreiheit, sondern es geht auch um die Meinungsfreiheit, um Dinge ansprechen zu können, die im Sozialen im Argen liegen. Und er hat ein ganz klares Bewusstsein dafür mit diesen gerade mal 23 Jahren. Und es hat nichts Hektisches, es hat auch nichts von dieser Hybris. Ich sag jetzt mal, was die Generationen vor mir nicht zu sagen gewagt haben. Überhaupt nichts davon. Es hat einen ganz ruhigen Ton mit einer ganz fein und fein subtilen Aufmerksamkeit auch für die Leute rund um ihn. Er beschreibt sich auch jetzt nicht als One-Man-Show oder als einsamer Kämpfer, sondern er beschreibt auch die vielen Mitstreiter und Mitstreiterinnen seiner Generation. Und das ist ungeheuer berührend.
Nun wirkt die Situation in Hongkong auf den ersten Blick weit weg von uns. Hat es auch eine Relevanz, was Joshua Wong erzählt für unsere westlichen Gesellschaften?
Ja, das beschreibt er auch in dem Buch. Er sagt quasi, dass die Hongkonger jeglicher Generation, obwohl er jetzt auch als jemand der jüngsten Generation spricht, er sagt, wir stehen quasi in vorderster Linie in einem Kampf, ob ein digitaler, autoritärer Kapitalismus à la Partei China sein Menschenbild weltweit durchdrücken kann oder nicht. Und er sagt, es geht nicht um westliche Werte versus asiatische Werte, sondern es geht um das universelle Recht der Meinungsfreiheit und der Partizipation. Und das ist gerade etwas, wo man wünscht, dass es auch diejenigen lesen, die hier im Westen mit der These hausieren gehen, dass chinesische Werte für uns zwar inakzeptabel wären, aber für die Leute dort ganz gut wären. Und Joshua Wong sagt, nein, Menschenrechte zählen für alle. Und zwar nicht nur für die Europäer und die Leute im Westen, sondern auch für die Leute in Asien und er beschreibt das auf eine so feine, stringente Weise, dass es, wie gesagt, nicht nur ein Appell ist und nicht nur eine Polemik ist, sondern ethisch überzeugt und intellektuell argumentativ ebenfalls.
Vielen Dank, Marco Martin. Marco Martin stellte das Buch von Joshua Wong vor. Es heißt Unfree Speech. Aus dem Englischen hat es übersetzt Irmengard Gabler, erschienen im Fischer Verlag, 207 Seiten für 16 Euro. Jeden Tag, jede Stunde und oft jede Minute hinterlassen wir Spuren im Netz und liefern damit einen wertvollen Rohstoff für die großen digitalen Konzerne, unsere Daten. Die Ökonomin und Philosophin Gisela Schmalz, Professorin für Management und Wirtschaftsethik, hat sich mit diesem irritierenden Verzicht auf unser Recht auf Privatsphäre befasst. Mein fremder Wille heißt ihr Buch, wie wir uns freiwillig unterwerfen und die Tech-Elite kassiert, so der Untertitel. Sie ist jetzt in der Lesart zu Gast. Guten Tag.
Guten Tag.
Haben Sie heute schon gegoogelt?
Nein. Nein, zumal ich nicht Google benutze. Ich habe eine andere Suchmaschine.
Und sind Sie eine iPhone-Besitzerin?
Nein, auch nicht.
Das sind ja ganz bewusste Entscheidungen, weil Sie dadurch diesen Konzernen schon etwas entziehen. Was ist das genau, was Sie denen entziehen?
Als Privatperson versuche ich Ihnen so viel Wissen über meine Person wie möglich zu entziehen. Benutze geschützte, cookie-vermeidende Plattformen. Und wenn ich öffentliche Plattformen nutze, dann eben nur zu professionellen Zwecken.
Der Untertitel lautet, wie wir uns freiwillig unterwerfen. Ich habe ihn gerade schon genannt. Worin besteht denn diese Unterwerfung?
Da habe ich vorher noch kurz was zur Aktualität dieses Themas sagen. Sie haben das ja schön eingeläutet. Jetzt, wo wir auf Social Distancing eingeschworen werden sollen und wenn wahrscheinlich bald Ausgangssperren kommen, werden wir Menschen noch beschleunigter diese Entwicklung durchlaufen, die das Buch beschreibt. Nämlich, wir werden neuen Technologien zugetrieben. Wir werden zu Hause sitzen und unser Kontakt zur Außenwelt sind Technologien. Also da können wir ja eigentlich froh sein. Ne? Wir werden mehr Informationen aus dem Netz ziehen, uns mehr damit unterhalten, Videos gucken, Filme aller Art sehen, auf verschiedenen Plattformen Games spielen. Wir werden beruflich uns vernetzen über neuartige oder altbewährte Conferencing-Systeme. Und das heißt, wir werden den Unternehmen immer mehr Daten zuspielen und die haben immer mehr Informationen über uns. Und auch ohne Ausgangssperre sind wir so abhängig schon mittlerweile von diesen neuen digitalen Möglichkeiten, von Software und Hardware, dass wir uns eben verlassen auf die. Und das ist eine Art von vorauseilender Selbstunterwerfung oder vorauseilendem Gehorsam. Weil wenn wir zunehmend mehr navigieren und Google Maps gebrauchen oder Speicherfunktionen gebrauchen, dann werden wir unsere Orientierungsmöglichkeiten, die wir selbst mitbringen, vernachlässigen oder auch unsere Erinnerungsvermögen. Und durch dieses Verlassen auf die Technologie werden wir abhängig davon und dadurch bekommen diese Technologien, ihre Algorithmen Wissen über uns, über das sie uns noch besser beschallen können.
Das ist dann die Unterwerfung schon.
Das ist, man muss unterscheiden zwischen der Unterwerfung unter eine Technologie und Unterwerfung unter die Konzernmacht dahinter. Denn es sind ja Menschen, die uns diese Technologien zuspielen bzw. entwickeln für uns und wir nutzen sie freiwillig und gerne. Die haben unser Leben auch sehr erleichtert. Aber dadurch, dass eben ein anderes Instrument ist als ein Hammer oder eine elektrische Zahnbürste, dass dieses Gerät, mit dem wir umgehen und die Software darauf uns kennenlernt und mit uns interagiert und uns später und immer mehr auch manipuliert, dadurch werden wir zur Verlängerung der Technologie, statt dass die Technologie eine Verlängerung von uns ist, wie das einmal Marshall McLuhan gesagt hat.
Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine App benutzt, um seinen Zyklus zu kontrollieren, dann weiß plötzlich das Unternehmen ganz viel über die intimsten Dinge.
Absolut. Und jetzt in Zeiten des Coronaviruses werden sicherlich auch die Unternehmen Auftrieb bekommen, dadurch, dass sie eine neue Ausrede bekommen, Gesundheitsdaten einzusammeln. Das geht ja in dieselbe Richtung wie Zyklusdaten zu sammeln. 9/11 hat man gesagt als Argument, wir brauchen jetzt mehr Daten und Überwachungsmöglichkeiten, weil die Terrorgefahr wächst. Und wenn die Epidemiegefahr wächst, gibt es für die die Chance, Daten zu sammeln und neuartige Technologien auf der Basis zu entwickeln, aber eben auch Hilfstechnologien. Ja? Und das ist ja auch das Schlimme, dass das immer zwei Seiten hat. Was da entwickelt wird, ist gut und schlecht gleichzeitig.
Dass wir dann auch immer wieder direkt eigentlich darauf angewiesen sind. Nun würde ich denken, dass ja gerade junge Leute doch eher rebellisch sind, wenn wir uns die Bewegung Fridays for Future vor Augen führen. Warum versuchen die nicht, etwas dagegen zu unternehmen? Das wären doch diejenigen, die protestieren könnten und sich anders vernetzen könnten.
Ja, ich schreibe das eingangs im Buch Mein fremder Wille, dass ich unterscheide zwischen der Generation Z und der Generation Y. Die jüngere Generation ist die Generation Z. Das sind die, die als Schüler auf die Straße gehen und gegen die Klimakatastrophe demonstrieren. Aber beide jüngeren Generationen, also beide sind geboren, naja, so jung auch nicht, aber ab den 80er Jahren aufwärts, die können die Klimakatastrophe greifen. Da gibt es einen Orkan, da gibt es mehr Sonnenschein, die Gletscher schmelzen. Aber eine datensammelnde Macht irgendwo ist nicht so einsichtig. Zumal technologische Geräte und die Apps darauf nur Vorteile bieten und deren Vernetzung ermöglichen, um überhaupt zu demonstrieren. Und die sind auch rebellisch, ja. Aber dieses Thema hat sie noch nicht erfasst.
Glauben Sie denn nicht, Frau Schmalz, dass da auch irgendein Überdruss entsteht nach und nach? Oder ist die junge Generation so sehr daran gewöhnt, dass sie das gar nicht merkt?
Ja, ich kann mir schon denken, dass die jüngste Generation da nicht mehr so viel Lust drauf hat. Also das beobachte ich zumindest offline, wenn ich die auf der Straße sehe.
Was könnte man denn jetzt tun, um das irgendwie aufzubrechen? Müssten ganz einfach strengere Gesetze erlassen werden?
Zum Beispiel müssten wir die Werte des Westens, des alten Europas, wieder aus der Kiste ziehen und dementsprechend auch bestimmte Start-ups fördern, die vielleicht ethischen Regeln gehorchen, die humanistischen Werten gehorchen. Wir sollten versuchen, unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier zu halten, im eigenen Land, sie nicht abwandern zu lassen. Wir sollten versuchen, Technologien zu fördern, da, wo sie demokratischen Regeln gehorchen. Ja, das sind so Ansätze.
Vielen Dank, Gisela Schmalz. Wir sprachen über Ihr Buch »Mein fremder Wille, wie wir uns freiwillig unterwerfen und die Tech-Elite kassiert«. Es liegt vor bei Campus, 295 Seiten für 19,95 Euro. Wir denken heute über Freiheit und Unfreiheit nach. Wenn ein Krieg ausbricht und eine Regierung eine Informationssperre verhängt, gerät als erstes die Presse- und Kunstfreiheit in Gefahr. Davon zeugt auch die Lebensgeschichte des Zeichners Erich Gold. Es gibt jetzt einen neuen Band über seine Arbeit. Der bissige Bleistift heißt er und Rolf Schneider hat diesen Band für uns gelesen. Wir lassen uns in diesem Buch, das Hans Haider herausgegeben hat, zurückkatapultieren in die 1920er Jahre. Welche Rolle spielten denn Zeichnungen und Karikaturen überhaupt damals?
Die Chemografie war in der Tagespresse noch nicht so weit, dass sie Fotografien problemlos reproduzieren konnte. Illustrieren in Tageszeitung bedeutete, Zeichnungen zu reproduzieren. Und es gab den sehr verbreiteten Beruf eines Pressezeichners, den Erich Gold wahrgenommen hat, ein Beruf, der heute fast ausgestorben ist, wenn man absieht von den Karikaturisten.
Was hat er denn für Zeichnungen angefertigt?
Er hat Zeichnungen quer durch das öffentliche Leben hergestellt. Er hat politische Karikaturen gemacht. Er hat Zeichnungen zu Sport, zu Gerichtsverhandlungen, zu weiten Bereichen des öffentlichen Lebens sonst gemacht. Ein wichtiges Element war allerdings der Kunstbetrieb. Er hat Zeichnungen von Theaterpremieren und Zeichnungen von prominenten Künstlern von Film und Bühne angefertigt. Es gibt insgesamt wohl um die 5000 Arbeiten von ihm, die man noch heute kennt. Und das würde bedeuten, dass er am Tag 3 bis 4 Zeichnungen hergestellt hat.
Das ist ja eine ungeheure Produktivität. Nun kündigt der Titel an, dass der Bleistift von Erich Golds bissig gewesen sei. Was heißt das?
Das ist zunächst ein von ihm selbst gewählter Titel einer gezeichneten Kolumne für eine Wiener Tageszeitung in den 30er Jahren, die hauptsächlich politisch karikaturhaft war. Aber es ist ein hübscher Titel und Hans Heide hat ihn für sein Buch gewählt.
Im Untertitel, Rolf Schneider, dieses Bandes fallen ja drei Nachnamen. Ich habe jetzt auch schon zwei verschiedene benutzt, nämlich Gold, Golz und Peters. Das müssen Sie uns erklären. Was können wir an diesem Wechsel der Namen ablesen?
Er war gebürtig zu Wien, kam aus einer bürgerlich-jüdischen Familie, die Gold hieß. Er hat dann, als er in Berlin war, den Namen Golz gewählt. Und als er dann Emigrant in den USA war, hat er sich Peters genannt, wobei Peter der Name einer seiner Großmütter war. Also ganz ausgefallen war es dann auch wieder nicht. Er hat sich Eric Peters genannt und hat für amerikanische Zeitungen gearbeitet und für einen Comicverlag.
Wie haben sich dann die Zeichnungen verändert, nachdem er seine Orte wechseln musste, gezwungenermaßen?
Sie haben sich vom Prinzip her nicht geändert. Es waren aktuelle Zeichnungen mit leicht karikaturhaftem Einschlag. Aber ein bisschen hat immer der Zeitgeschmack, auch der bildkünstlerische Zeitgeschmack hineingespielt. Wenn man die Zeichnungen aus 4, 5 Jahrzehnten von ihm sich anschaut, kann man deutlich erkennen, dass vom Postexpressionismus über die neue Sachlichkeit bis zu, wenn Sie so wollen, dem Neo-Expressionismus der Amerikaner sich bestimmte stilistische Veränderungen ergeben. Sein wichtiger Prinzip war ein ganz sparsamer, aber sehr charakteristischer Strich, wo er manchmal mit ganz wenigen Linien ganz wiedererkennbare, prominenten Konterfeis angefertigt hat.
Ich wüsste gerne noch etwas mehr über die Möglichkeiten, die so ein Zeichner wie Erich Gold in Wien dann hatte, Herr Schneider. Gab es da überhaupt Zeitungen, die noch so viel Arbeitsmöglichkeiten geboten haben?
Es geht ja darum, dass er 1933 von Berlin, wo sein Hauptarbeitsfeld gewesen ist, als Zeichner der Ullsteinpresse, nach Wien emigrieren musste, seiner politischen Überzeugung wegen. Er war Sozialdemokrat und seiner jüdischen Herkunft wegen. Auch Österreich war ja ab 1934 keine Demokratie mehr, sondern ein Ständestaat, so nannten sie sich. Es war eine austrofaschistische Diktatur, aber der Austrofaschismus war nicht ganz so radikal und blutig wie die Hitlerei. Sie hat noch gewisse Freiheiten gelassen, vor allen Dingen war sie nicht antisemitisch. Er hat also, wie auch andere nach Österreich emigrierte jüdische Künstler aus Deutschland, dort arbeiten können. Und selbst die Presse hat noch gewisse Freiheiten gehabt. Er hat sich deren bedient.
Wie ist der Band überhaupt gestaltet? Ist es ein ganz opulentes Buch? Wie ist die Qualität der Zeichnungen?
Die Qualität ist ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt, würde ich sagen, ein paar hundert wirklich exzellente Arbeiten von ihm, die es wert sind, dass man sie bewahrt und vielleicht auch einmal in einer Ausstellung zugänglich macht. Der Band selber ist, das ist auch mein Eindruck, sehr, sehr opulent gemacht. Es ist ja nicht ganz einfach, um die 600 Blätter so anzuordnen, dass kein beliebiges Sammelsurium entsteht, wobei die meisten Bilder ja recht klein sind. Also sie bis zu 12 kleine Zeichnungen auf einer Druckseite anzuordnen, so dass es nicht langweilig oder öde wird, das ist schon ein typografisches Kabinettstück.
Vielen Dank, Rolf Schneider. Er stellte uns einen ganz außergewöhnlichen Band vor von Hans Heider. Der Titel lautet Der bissige Bleistift, Erich Gold, Golds, Peters, Karikaturen in Wien, Berlin, New York, 224 Seiten mit vielen Abbildungen, erschienen im Christian Bachmann Verlag für 25 Euro. Hier kommen gleich die Nachrichten, dann steht Studio 9 auf dem Programm mit allen wichtigen Neuigkeiten aus Kultur und Politik.